das Thema heute Morgen. Im Netzwerk waren wir in der Adventszeit unterwegs oder sind immer noch mit dem Thema Glaube ist, so wie Leute meiner Generation sagen, Liebe ist und haben dann gewisse Bilder vor Augen. Glaube ist. Glaube ist ein Geschenk. Darüber hat Dave erzählt. Glaube ist eine Herausforderung oder vielleicht sogar eine Zumutung, war Martins Thema. Und Gernot, Glaube ist ein Wendepunkt, die Geschichte von Simeon. Und heute geht es quasi um die Fortführung. Glaube ist Glaube als Lebensstil. In der Weihnachtsgeschichte, da tauchen Menschen auf und verschwinden wieder, so wie Kometen. Irgendwelche Weise aus dem Orient kommen, finden Jesus, beten ihn an und ich wüsste zu gerne, wie es mit denen weitergegangen ist. Die Hirten sehen den Himmel offen, sie sehen Engel mehr als sie zählen können. Sie rennen zum Stall, sie beten Jesus an, sie hüpfen zurück durch die Stadt, werden wahrscheinlich wegen nächtlicher Ruhestörung angezeigt und verschwinden wieder auf ihrem Feld. Wie ist es mit ihnen weitergegangen? Keine Ahnung. Und da gibt es so Hintergrundfiguren wie Augustus, Herodes. Wir sehen immer nur so Punkte. Zum Thema Glaube als Lebensstil. Ja, wie hat denn Weihnachten das Leben wirklich verändert? Da gibt es eigentlich nur drei Personen, sogar der Josef. Wir wissen, als Jesus 12 war, war er noch da und nachher scheint auch der Josef zu verschwinden. Er war ja sowieso der große Schweiger. Jedenfalls wird nicht erzählt, dass er erzählt hat. Jesus, über ihn wird natürlich viel gesagt, aber in der Weihnachtsgeschichte war er noch nicht so dominant. Johannes, das Gleiche. Bleibt eigentlich nur Maria. Also schauen wir einmal, wer Maria ist, was das mit Maria war. Aus dem Lukas-Evangelium, Maria wird vorgestellt, aber auch nur so mit Bleistiftstrichen. Wir wissen nichts von ihren Eltern. Es gibt zwar Legenden und alles Mögliche, weil wir Menschen sind ja neugierig. Und wo die Bibel nichts sagt, da machen wir was, da machen wir Geschichten draus. Aber wir wissen nichts über ihren Hintergrund. Wir wissen, wir begegnen ihr das erste Mal in Nazareth. Sie war vielleicht 16, manche sagen vielleicht noch jünger, jedenfalls eine sehr junge Frau. Sie war im Haus, das wissen wir. Und wir wissen ein bisschen, sie war verwandt mit Elisabeth. Elisabeth war vielleicht eine Tante oder sogar Großtante aus dem jüdischen Land. Wir wissen, das sagt die Bibel sehr deutlich, dass sie eine Jungfrau war, also noch unberührt. Wir wissen, dass sie mit einem Mann namens Josef verlobt war. Und von Josef heißt es im Matthäus-Evangelium sehr explizit, der war fromm und aufrichtig, ein gläubiger Mann. Und sie wohnte in Nazareth in Galiläa. Galiläa war Provinz in Israel, also hinter Provinz, da wo man eigentlich nicht freiwillig hingeht. Und Israel war ja im Vergleich zum Römischen Reich schon Provinz. Also Galiläa war Provinz, Provinz. Und von all den Orten da hatte Nazareth nicht gerade den besten Ruf. Also ist das nicht unbedingt der Ort, wo man erwartet, dass Weltgeschichte passiert. Rom, ja, vielleicht Jerusalem, alles andere, nein. Und doch. Es heißt ganz schlicht, der Engel trat bei ihr ein, der Engel Gabriel, einer von nur zwei Engeln, die in der Bibel mit Namen genannt werden, Michael. Und dann wieder, es gibt viele Engellegenden mit Namen, aber wir Menschen sind einfach gut im Geschichten erfinden. Der Engel trat bei ihr ein, heißt das ganz schlicht und sachlich. Lukas 1, 28. und sagte, sei gegrüßt. Also ein ganz normaler Gruß. Gott hat dir seine Gnade geschenkt, der Herr ist mit dir. Maria erschrak, aber interessanterweise nicht über den Engel, als sie ihn sah, sondern über seine Worte. Fast immer, ist euch das schon aufgefallen in der Bibel, wenn Engel auftreten, bei den Hirten zum Beispiel, gestandene Männer, die haut so schnell nichts um. Engel stand da. Maria scheint zunächst ganz relaxed. Erst als sie diesen Gruß hört, fragt sie sich, was passiert hier? Sie wundert sich oder erschrickt. Der Engel sagt noch nichts, aber man merkt, das ist nicht einfach so ein Salidu. Kann man schnell berichten. Es ist ein sehr formeller Brief. Es ist so, wie wenn ein Rolls-Royce vorfährt mit dunklen Scheiben, die Tür öffnet sich. Und man weiß, jetzt kommt nicht einfach eine Weihnachtspostkarte von Tante Luise. Irgendwas Wichtiges passiert. So. Der Gruß lässt alttestamentliche Propheten anklingeln. Maria weiß sofort, das ist etwas, das könnte ihr Leben auf den Kopf stellen oder auf die Füße, je nachdem. Der Engel fährt fort, fürchte dich nicht, das ist so der typische Engelgruß, hab keine Angst. Fürchte dich nicht, Maria, Gott schenkt dir seine Gnade. Er spricht ihr Mut zu, er bereitet den Boden vor für den nächsten Satz, weil der nächste Satz ist steil. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Maria war 16. Sie war verlobt, sie wusste, dass sie nicht schwanger werden kann. Die Leute damals waren nicht dumm. Die wussten vielleicht sogar mehr als wir, die uns über TikTok und Ähnliches informieren über diese Themen. Sie wusste, das passiert nicht einfach so und sie hat dem Engel fertig zugehört. Und wenn der Engel sagt, du wirst ihm den Namen geben, ja, das ist Rolle des Vaters. Wenn sie ihm den Namen gibt, heißt das Single Mom. In der damaligen Zeit nicht die steilste Karriere. Ihr Leben war eigentlich gut geplant. Sie hatte einen gottesfürchtigen Mann, also Verlobten, mittelständischer Unternehmer, würde man heute vielleicht sagen, ein Holziger oder vielleicht auch ein Steinerner oder beides, also ein Bauhandwerker, hatte ein Geschäft. Sie wird ihn heiraten, sie wird ihm Söhne und Töchter schenken, sie wird ihm den Haushalt schmeißen, sie wird die E-Mails, Kunden an der Tür begrüßen, was auch, also, und dann hoffentlich mit ihm zusammen alt werden. Das Leben war eigentlich schon geplant, bis zu diesem Moment. Und der Engel sagte, er sagte nicht, so wird es nicht werden. Aber er öffnete eine ganz andere Perspektive. Und dann sagte er, nenne ihn Jehoshua. Maria, wir kommen noch darauf zurück, wir wissen oder wir sehen an ihrer Reaktion und wir sehen an dem Loblied, das sie später anstimmt, dass sie mit dem Alten Testament, mit der Bibel, mit den Verheißungen Gottes sehr vertraut war. Und bei dem Namen Jehoshua klingelte gerade eine große Glocke. Das war doch der, der dem Volk Israel das Land gegeben hat. Eine der Schlüsselphasen für das Volk Israel. Also sie merkt, das wird immer größer, das Ding. Das kann ich gar nicht handeln. Der Engel sagt, er ist zu Großem bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Maria weiß, der Sohn eines Handwerkers wird Sohn des Zimmermanns genannt. Wie Jesus ja später auch genannt wurde von einigen. Und sie wusste auch, wenn er unehelicher Sohn ist, kriegt er wahrscheinlich noch ganz andere Namen, aber nicht Sohn des Höchsten, menschlich gesehen. Aber Maria ist nicht auf diese Zweifel eingestiegen. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Was? Diese Verheißung, diese Hoffnung, die ging in jener Zeit natürlich von Mund zu Mund. Die Römer waren im Land, ein Ausländer war auf dem Thron, Herodes, ausgerechnet ein Nachkomme Esaus. Und die große Hoffnung, dass der Nachkomme von David, den Saustall ausmistet und dem Volk Israel wieder zu Ansehen, Würde und Ehre verhilft, das war allgegenwärtig. Und jetzt redet dieser Engel zuerst von Josua, also Joshua, dann von David. Da läuten immer mehr Glocken, da gehen immer mehr Lichter an. Von ihr geboren? Wie kann das sein? Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Die große Vision von Daniel im Daniel Kapitel 7, auch das wurde viel gelesen in der damaligen Zeit. Der Menschensohn, der zu dem Ewigen hingeht und das Volk wieder aufrichtet und ein ewiges Königreich über die ganze Welt, nicht nur Israel, aufrichtet. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Im Unterschied zu Zacharias, wer sich dafür interessiert, im gleichen Kapitel, ein paar Verse weiter vorher, begegnet der gleiche Engel Gabriel dem Zacharias, dem damals noch nicht, aber bald schon Vater von Johannes. Im Herzen des Judentums im Tempel. Vergleicht doch diese beiden Engelbegegnungen mal miteinander. Ist mega spannend. Schaut mal, was ist gleich und schaut auch mal, was ist verschieden. Maria reagiert nicht mit Zweifel grundsätzlich, sondern mit dieser ganz naheliegenden Frage, Engel, bevor du hier weiterfährst mit großen Visionen, ich schwanger, wie? Kann doch gar nicht. Wie soll das sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Es ist nicht die Sorge, was wird denn Josef sagen? Das wäre ja naheliegend. Oder was werden die Eltern sagen? Schimpf und Schande. Werden die mich rausjagen? Das ist nicht ihre Sorge. Maria weiß, dass eine Frau nicht einfach so schwanger wird. Und der Engel antwortet, der Heilige Geist, der Geist Gottes wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, Sohn Gottes genannt werden. Das kam unerwartet. Und doch, vielleicht kam ihr in diesem Moment diese uralte Verheißung vom Propheten Jesaja in den Sinn. Die Jungfrau wird schwanger werden. Was macht der Engel mit Maria? In wenigen Worten erinnert er sie an all die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und ergänzt eigentlich nur zwei Worte. Jetzt und du. Jetzt und du. Diese Verheißungen waren bekannt, so schwebend im Raum und als Hoffnung. Und plötzlich wird es sehr konkret. Jetzt und du. Um dem Teenager Maria zu helfen, sagt der Engel noch weiter, deine Verwandte Elisabeth erwartet trotz ihren hohen Alters einen Sohn. Sie ist im 6. Monat schwanger. Und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Elisabeth war natürlich das Familienthema, also eins von den Familienthemen in der weiteren Verwandtschaft. Ausgerechnet die beiden, Priester, so treu im Dienst des Herrn, so gläubig, so hingegeben und ausgerechnet die sind verflucht mit dieser Unfruchtbarkeit. Das kann doch gar nicht sein. Und doch, wahrscheinlich ist da doch irgendwas faul, haben die einen gesagt. Und andere haben vielleicht gar nichts gedacht. Es war bekannt, das Schicksal von Elisabeth. Und plötzlich heißt es, die ist schon im 6. Monat. Quasi eine Einladung, geh und sieh. Und das macht Maria dann nachher auch unmittelbar. Und dann noch ein Zitat aus dem Alten Testament. Für Gott ist nichts unmöglich. Das ist das, was Sarah und Abraham gehört haben, als sie auch nicht gerade gesagt haben, oh toll, ein verheißener Nachkomme, endlich. Für Gott ist nichts unmöglich. Abraham, eine der Schlüsselstellen des Alten Bundes. Also das ist so dicht, was der Engel in diese paar Worte reinpackt. Und weil Maria in den Schriften zu Hause ist, versteht sie das. Und jetzt die große Frage. Maria, Teenager, 16 vielleicht, wie kann die so ruhig und gelassen reagieren. Ihre Antwort am Schluss ist: Ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Nicht, kannst du mir noch ein paar Sicherheiten geben? Irgendwie eine Vorsorge und ein Sparbuch für die Ausbildung des Kindes und so ein paar Sachen. Ein ganz gelassenes und vertrauensvolles: Ich bin die Dienerin des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria, wie machst du das? Maria, was können wir da von dir lernen? Ich probiere jetzt mal ohne Unfall hier die Flipchart nach vorne zu holen. Will er ja nicht den Stall abreißen. Wie machst du das, Maria? Und was können wir von Maria lernen? Und was heißt das für unser Thema Glaube als Lebensstil? Mit dem sind wir ja angefangen. Fangen wir mal hier oben an. Ich hatte immer eine schlechte Note in Handschrift. Das heißt des Herrn. Darum steht da auch ganz oben. Des Herrn. Das ist ein Teil von Marias Antwort. Sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn. Sie kennt Gott. Sie kennt Jahwe. Sie kennt den Gott des alten Bundes. Sie ist vertraut mit ihm. Schon seit langer, langer Zeit. Sie ist aufgewachsen mit den Schriften. Und Maria hatte, das lesen wir noch zweimal später im Lukas-Evangelium, hatte die Gewohnheit, die Schriften, die Worte Gottes, auch das, was Menschen ihr über Gott und über seine Wege und über ihre Berufung gesagt haben, das nicht nur abzuhaken und zu sagen, oh, nette Worte, schick, let's go, zu was anderem, zum richtigen Leben. Es heißt zweimal, und es klingt für mich sehr nach, das war ihre Gewohnheit, Maria bewahrte diese Worte in ihrem Herzen auf. Es gibt eine englische Übersetzung, die sagt, she treasured these words. Also wie ein Tresor, wie einen Schatz bewahrte sie diese Worte. Das, was sie über Gott gelernt hat. Die Berichte, wo es heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der Gott, an den wir glauben, ist der, der alles gemacht hat, der alles in der Hand hat, dem nichts unmöglich ist. Er ist der Gott, der Abraham gerufen hat, irgendwo aus Ur in der Wüste, keine Ahnung, wo das ist. Er ist der, der Kinder geschenkt hat, der dem Volk das Land geschenkt hat. Er hat Wunder über Wunder getan. Sie kannte Gott. Sie war vertraut mit ihm. Und durch die Worte des Engels wurde aus dem, das habe ich mal gelesen und ich kann jetzt eine theologische Abhandlung schreiben über Gott. Durch die Worte des Engels wurde das nochmal tiefer eingeprägt. Jetzt und du. Dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser Gott, der alles daran setzt, sein Volk Israel zu bewahren, zu retten, zu stärken. Dieser Gott ist jetzt in Aktion und du bist Teil davon. Darum ist das ein Teil von Marias Antwort. Ich bin die Dienerin des Herrn. Ich kenne diesen Herrn. Ich bin vertraut mit Gott und ich vertraue ihm. Dienerin. Ich bin die Dienerin des Herrn. Ich kenne den Herrn. Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm so sehr, dass ich sogar all meine Träume für mein Leben loslasse, damit das passieren kann, was er will. Damit ich, wenn er mich gebrauchen will, damit ich durch mein Leben, durch mein Handeln, im Kleinen wie im Großen, etwas von Gott, von seinem Reich, von seinem Willen in diese Welt bringen kann. Für Maria hieß das ganz wörtlich Christus in die Welt tragen. ihn 9 Monate unter dem Herzen tragen. Aber Mütter wissen und Väter hoffentlich auch, dann fängt sie erst richtig an. Sie musste sich um das Baby kümmern, sie sah ihn aufwachsen. Ich wüsste gerne auch, wie Trotzphase bei Jesus aussah. Er war ja ganz Mensch. Oder Pubertät, wird uns nicht erzählt, können wir ihn dann fragen, wenn er wiederkommt. Er gibt sicher ehrlich Auskunft. Ihn aufwachsen sehen, als ganz normales Kind und doch anders, Christus in die Welt tragen, das war Maria. Ich bin die Dienerin des Herrn. Weil ich ihn kenne, will ich bereit sein, bin ich bereit, alles zu tun, was es braucht. Alles zu tun, was er mir aufträgt. Und wenn das eine ganz schräge Lebensführung ist. Sie wusste ja damals überhaupt nicht, wie das rauskommt. Am Anfang des Satzes steht das: Ich bin. Maria wusste, wer sie ist. Nicht im Äußeren, also Statussymbole, da war nicht viel zu finden. Ihr Statussymbol waren wahrscheinlich schon mit 16 abgearbeitete Hände von der Arbeit im Haushalt, vermutlich nicht die schicksten Kleider, ich weiß es ja nicht. Äußerlich war da nicht viel Staat zu machen und war auch für eine Frau in ihrer Situation, in ihrem Leben nicht viel zu erwarten. Sie konnte ihre Identität, ihre Würde nicht festmachen an irgendwelchen äußeren Dingen. Oh, ich habe das neueste MacBook Pro, da kann keiner gegen anstinken. Gut, so Statussymbole sind auch sehr kurzlebig, weiß man. Aber Maria hatte wenig von dem. Und doch wusste sie, wer sie ist. Weil sie Gott kannte. Sie wusste, ich gehöre zum Volk Israel. Ich gehöre zu denen, die Gott berufen hat. Ich bin eine von denen, die wichtig sind in Gottes Augen. Und das zählt. Und das gibt mir Würde. Und das hilft mir, aufrecht im Leben zu stehen. Ich weiß, wer ich bin, durch Gottes Gnade. Ich bin nicht angewiesen auf äußere Bestätigung. Wenn man so langsam in mein Alter kommt oder vielleicht schon viel vorher, redet der Spiegel immer unfreundlichere Worte zu einem. Komisch. Oder der Spiegel der sozialen Medien taugt wenig bis gar nicht, um sich irgendwie einzuordnen, wer bin ich, was bin ich wert. Da ziehst du immer, immer den kürzeren Strohhalm. Weil die sind ja alle so gepimpt und getunt und wie die Worte alle heißen. Woher kommt die Identität? Woher kommt ihre innere Stärke? Die kommt und kann nur kommen von dem Wissen, ich bin geliebt von Gott. Und darum sind die äußeren Symbole gar nicht so relevant. Entscheidend ist, wer bin ich in Gottes Augen? Und darum bin ich auch bereit zu tun, was immer Verrücktes oder Normales er mir aufträgt. Wie kann sie sich ihrer Identität so sicher sein? Ich gehe davon aus, es ist die gleiche Gewohnheit aus den Schriften, aus den Psalmen. Ich bin sicher, sie hat viele Psalmen immer wieder gebetet und auswendig gekannt. Nochmal, wenn man ihr Loblied, das sogenannte Magnificat, liest, das ist fast alles Zitat vom Alten Testament. Mit dem Zusatz hier und jetzt. Maria hatte schon von ganz früh diese Gewohnheit, die Worte im besten Sinne zu Herzen zu nehmen. Den Zuspruch von Gott zu Herzen zu nehmen. Und das ist auch die Einladung, vielleicht sogar die Herausforderung, an uns. Die wenigsten von uns werden jetzt schwanger werden und ein Baby auf die Welt bringen. Die Hälfte von uns kann das schon gar nicht und überhaupt. Aber so wie Maria haben alle, die an Jesus glauben, den Auftrag, Christus in diese Welt zu tragen. Das ist Glaube als Lebensstil. Christus dahin zu tragen, wo wir sind und dann ihn handeln lassen oder so handeln, reden, agieren oder auch schweigen, wie er das tun würde. Wenn wir nochmal zurückgehen zu Maria, wie hat sich ihr Leben entfaltet? Wie hat es sich entwickelt? Der Josef brauchte auch einen Engel, der ihn mal zurechtgebracht hat. Er hat sie dann geheiratet, sie haben Jesus bekommen und dann auch weitere Söhne und Töchter. Sie war Mutter für die Kinder, sie war sicher Ehefrau von Josef. Also eigentlich hat sich ihr Leben ziemlich in vielem so entwickelt, wie sie das gedacht hatte. Und doch ganz anders, weil Jesus dabei war. Das Entscheidende ist nicht unbedingt eine äußere Veränderung. Du musst nicht unbedingt den Job künden, außer wenn Gott dir das ganz, 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 ganz klar sagt. Oft geht es vielmehr darum, jeden Tag zu fragen, Herr, wie kann ich in der Situation dein Diener, deine Dienerin sein? Das fängt damit an, jeden Tag aufs Neue zu schauen, zum Beispiel in der Bibel. Wenn man einen Abschnitt liest, einen Psalm, was sagt es über Gott? Was wird gesagt über Gott, über sein Wesen, über sein Herz, über seine Leidenschaft, über ihn? Und dann nimm das wie Maria zu Herzen. Was sagt das über mich? Und dann nimm das zu Herzen. Und dann starte den Tag mit dem einfachen Gebet, ich bin der Diener des Herrn. Ich will tun, wozu er mich gesandt hat. Oder es soll geschehen, was du willst. Und dann kann es sein, dass du mitten in einer ganz normalen Familienstreitsituation plötzlich merkst, wie du anders reagieren kannst. Nicht zurückgeben, Frieden stiften. Oder am Arbeitsplatz Brückenbauer sein zwischen zerstrittenen Kollegen. Das können kleine Dinge sein, aber das ist Glaube als Nachfolge, Glaube als Lebensstil. Jesus hineintragen in den Alltag, in den eigenen Alltag und in den Alltag der Menschen um uns herum. Lasst uns von Maria lernen. Es ist nicht das Äußere, was zählt, sondern wissen, wer Gott ist und uns das immer wieder neu sagen lassen und zu Herzen nehmen. Wissen, wer wir selber sind, von Gottes Wort her, nicht unbedingt von den Gefühlen oder Kommentaren anderer. Und dann diese Bereitschaft zu tun, was er uns zu tun vorgibt. Und das können kleine, unscheinbare Dinge sein, die einen großen Unterschied machen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für Maria, die uns in vielem ein Vorbild ist. Danke, dass ihre Geschichte, auch diese Begegnung mit dem Engel aufgeschrieben ist in deinem Wort. Danke für ihr Vorbild in dem, dass sie deine Worte zu Herzen nahm und nimmt. Und Herr, lehre du uns, mehr und tiefer, dass wir dich kennenlernen durch dein Wort, durch Begegnungen mit anderen und das zu Herzen nehmen, uns das zu eigen machen und verbinden mit dem Jetzt und Ich. Unsere Identität, unsere Würde, Herr, dass die aus deinem Wort kommt, aus dir, aus deinem Zuspruch und nicht aus unseren Gefühlen oder dem, was andere sagen. Und hilf uns ganz schlicht als Diener, Dienerin durch diese Welt zu gehen und dich hineinzubringen.